Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die herkömmliche Landwirtschaft macht das Klima kaputt. Vor allem der Fleischkonsum ist viel zu hoch. Mit dieser Warnung machen die Experten vom Weltklimarat heute Schlagzeilen. Darüber berichten wir gleich. Es geht außerdem ums Impfen. Neue Zahlen belegen nämlich, dass noch weniger Kinder in Deutschland gegen beispielsweise Masern geimpft sind, als bislang angenommen. Die Rede ist da von einer regelrechten Impflücke. Und ausgerechnet die AfD macht jetzt Wahlwerbung mit einem Slogan des früheren SPD-Chefs und Bundeskanzlers Willy Brandt. Viele in dessen Partei sind empört. In unserer Reihe Hintergrund geht es heute um die Flaute bei der Energiewende, der schwierige Weg zu neuen Windrädern. Wir hören das ab 18.40 Uhr, 20 vor 7, also gleich nach dieser Sendung. Damit sind wir beim ersten Thema. Die Landwirtschaft spielt im Klimawandel die entscheidende Rolle. Nur wenn sich in diesem Bereich etwas ändert, dann lässt sich das Klima auf der Welt noch retten. Das ist die Kernbotschaft im aktuellen Bericht, den der Weltklimarat heute vorgestellt hat. Wenn dieser Wandel nicht gelingt, dann steuert die Menschheit auf eine Katastrophe zu. Es sind eindeutige, unmissverständliche Warnungen, die die Klimaforscher da formulieren. Dietrich Karl Meurer hat die Einzelheiten.
Der Ackerbau, die Tierhaltung und die Rodung von Wäldern gehören zu den Hauptursachen für den Klimawandel, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats. Gut ein Viertel der Erderwärmung könne der Landnutzung durch den Menschen zugeschrieben werden, neben dem Energiesektor, dem Verkehr und so weiter. Valérie Masson-Delmotte, die Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit der physikalischen Datengrundlage zum Klimawandel beschäftigt hat, sagte bei der Vorstellung des Berichts: Das Bevölkerungswachstum und der veränderte Verbrauch von Nahrungs- und Futtermitteln, Fasern, Holz und Energie haben zu einer beispiellosen Landnutzung und einem beispiellosen Wasserverbrauch geführt. Wir Menschen beeinflussen mehr als 70% der eisfreien Landfläche. Ein Viertel dieser Flächen ist nur noch eingeschränkt nutzbar. Denn generell sei weltweit gesehen die Landnutzung nicht nachhaltig, erklärt der Deutsche Hans-Otto Pörtner. Er ist der Co-Vorsitzende der Arbeitsgruppe des Weltklimarats, die sich mit den Auswirkungen und den Anpassungen an den Klimawandel beschäftigt hat.
Wir verlieren nutzbare Böden durch Übernutzung, durch Wasserknappheit, durch falsche Nutzung. Denken wir an die Bewässerung in Trockengebieten, die zu einer Versalzung der Böden führt. Bei wachsender Weltbevölkerung verlieren wir im Prinzip damit einen wichtigen Teil unserer Lebensgrundlage. Und wir müssen hier in ein nachhaltiges Landmanagement eintreten.
Durch den Klimawandel gäbe es mehr Hitzewellen, mehr Dürren und mehr extreme Regenfälle. Letztlich bedrohe die Erwärmung der Erde, so heißt es in dem Sonderbericht des Weltklimarats, immer stärker die Ernährungssicherheit. Für den 1200 Seiten starken Bericht haben über 100 Wissenschaftler aus mehr als 50 Ländern 2 Jahre lang die weltweit vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Klimawandel und den Landflächen zusammengetragen. In das Papier flossen mehr als 7000 wissenschaftliche Veröffentlichungen genauso ein wie etwa 28.000 Kommentare von Wissenschaftlern und Regierungen. Der Text gilt damit als der umfassendste Überblick zum Thema. Zu dem Bericht gehört auch eine Zusammenfassung mit Empfehlungen für politische Entscheider. Die Kernbotschaft: Es braucht ein schnelles Umsteuern bei der Landnutzung. Das betreffe ganz konkret auch die Ernährungsgewohnheiten der Menschen, so Hans-Otto Pörtner.
Wir haben intensive Viehwirtschaft, die für 40% der menschengemachten Methanemissionen verantwortlich ist und einen deutlichen Beitrag zum Klimawandel leistet. Wir haben Emissionen von Stickoxiden aus dem intensiven Landbau und wir haben in der Nutzung der Wasserressourcen und in den Auswirkungen des Klimawandels eine Verschlechterung der derzeitigen Situation.
Der Klimawandel sei eine Herausforderung, so heißt es in dem Bericht des Weltklimarats. Doch bei einem schonenderen Umgang mit den bislang genutzten Landflächen könnten diese die Welt ernähren und genügend Biomasse für erneuerbare Energie erzeugen.
Dietrich Karl Meurer über den Sonderbericht des Weltklimarates. Die Appelle der Klimaexperten, die richten sich, wir haben das gerade gehört, natürlich vor allem an Politiker und an Regierungen in aller Welt. Denn wer die Landwirtschaft tatsächlich reformieren will, der muss ja zuallererst mal Gesetze ändern. Viele Politiker hier bei uns in Deutschland, die haben heute betont, dass sie diese Botschaft verstanden haben. Aus Berlin, Matthias von Lieben.
Klimastress, Überdüngung, Bodenerosion. Vor diesem Hintergrund war Umweltministerin Svenja Schulze heute darum bemüht, nach der Vorstellung des IPCC-Berichts deutlich zu machen: Ich habe verstanden.
Klimaschutz, das ist eine Existenzfrage für uns Menschen, denn der Klimawandel gefährdet unsere Ernährung, er gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Wir riskieren mit unserer derzeitigen Lebens- und Wirtschaftsweise unsere Zukunft und natürlich auch die Zukunft unserer Kinder.
Die Sozialdemokratin setzt dabei auf eine Reform der europäischen Landwirtschaftspolitik und verweist darauf, dass verbindliche Klimaziele unbedingt notwendig seien. Sie wertet den Bericht als Beleg dafür, dass Deutschland mehr Ökolandbau, mehr Moore und nachhaltiger bewirtschaftete Wälder brauche. In Deutschland stehe jetzt laut Schulze das Klimakabinett in der Pflicht, um spätestens am 20. September ein Klimaschutzgesetz inklusive sektorenübergreifender CO2-Bepreisung vorzulegen. Die aktuelle Diskussion, Fleisch durch eine höhere Mehrwertsteuer zu verteuern, hält sie für zu kurz gedacht.
Wir müssen die Landwirtschaft verändern, wir müssen was im Verkehr tun, wir müssen eine Wärmewende haben und wir dürfen bei der Energiewende jetzt nicht stoppen. Das alles zusammen voranzubringen, das ist jetzt das Zentrale. Und da geht es nicht um die Frage, einzelne Mehrwertsteuersätze nur anzupacken. Damit alleine ist es nicht getan. Die Aufgabenstellung ist deutlich komplexer.
Als Alarmsignal bezeichnete auch Entwicklungsminister Gerd Müller die Ergebnisse des Berichts gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er rief die Bundesregierung dazu auf, im kommenden Jahr zusätzlich 500 Millionen Euro in den internationalen Klimaschutz zu investieren. Und er forderte, den Import von Palmöl und Soja als Futtermittel einzuschränken, damit weniger Regenwald abgeholzt wird, um Soja- und Palmölplantagen anzubauen. In Deutschland, so ein weiteres Ergebnis des Berichts, liegt der Anteil der Landwirtschaft an den Treibhausgasen bei etwa 7%. Wir haben jetzt keine Zeit mehr zu verlieren, sagt daher Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und kündigte ein groß angelegtes Aufforstungsprogramm sowie eine nationale Ackerbaustrategie noch in diesem Jahr an. Die Opposition erhöht den Druck auf die Bundesregierung, wie hier zum Beispiel die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt.
Der Bericht ist ein weiterer Weckruf. Er ist ein Alarmsignal für das, was jetzt zu tun ist. Und die Bundesregierung ist am Zug. Am 20. September soll das Klimakabinett tagen. Und meine Erwartung ist, dass dort wirklich relevante Vorschläge gemacht werden. Kein Klein-Klein mehr, keine Minischritte, sondern relevante, klare Vorschläge.
Deutschland müsse anders mit seinen Flächen umgehen und dazu gehöre ein Versiegelungsstopp sowie eine andere nachhaltige Landwirtschaft. Jetzt brauche es eine radikale Agrarwende und die Abkehr von Megastellen und Exportorientierung, sagt auch Lorenz Göster-Beutin, klimapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag. Deutlich wurden auch die Naturschutz- und Umweltverbände. NABU, BUND und Deutscher Naturschutzring wollen die industrielle Landwirtschaft zurückfahren, den Tierbestand reduzieren und auf nachhaltige Landnutzung setzen. Christoph Balz, politischer Geschäftsführer von German Watch, sieht billiges Fleisch als großes Problem.
Wir müssen die Fläche, die für Tiere genutzt wird, deutlich reduzieren. An diesem Problem kommen wir nicht rum, das zentral anzupacken. Und das müssen wir mit einem ganzen Paket von Maßnahmen in den nächsten Wochen und Monaten angreifen.
Am Freitagvormittag werden verschiedene Umweltverbände auf einer Pressekonferenz in Berlin den Druck noch einmal erhöhen. Sie fordern eine massive Beschleunigung in der Politik.
Matthias von Lieben aus unserem Hauptstadtstudio. Ursula von der Leyen ist zwar nicht mehr die Bundesverteidigungsministerin, aber die aktuellen Meldungen aus ihrem ehemaligen Haus, die werfen natürlich jetzt auch ein Schlaglicht auf die frühere Chefin, die jetzt in Brüssel sitzt. Da ist vor allem eine Zahl, ein Geldbetrag. 155 Millionen Euro hat das Ministerium in den ersten 6 Monaten dieses Jahres für externe Berater ausgegeben. Das ist fast so viel, wie alle anderen Ministerien in Berlin zusammen für solche Dienste bezahlt haben. Das ist ein Desaster, sagt die Opposition. Aus Berlin, Klaus Remme.
Skandalöse Unsummen. Frau von der Leyen hat die Bundeswehr zu einem Eldorado für externe Berater gemacht. So Matthias Höhn, Abgeordneter der Linkspartei. Mit zeitlicher Verzögerung hat das Verteidigungsministerium auf seine Anfrage bezüglich der Kosten für externe Berater geantwortet. Demnach sind in den ersten 6 Monaten des laufenden Jahres Kosten in Höhe von 155 Millionen Euro im Geschäftsbereich des Ministeriums angefallen. Allein 109 Millionen kassierte der IT-Dienstleister der Bundeswehr, die BWI GmbH. Fritz Felgentreu, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD, kann diese Gewichtung teilweise verstehen. Er sagte dem Deutschlandfunk:
Es ist richtig, dass die Bundeswehr als der gesamte Bereich der Digitalisierung und insbesondere auch der Cyberverteidigung aufgebaut werden musste, dafür ja keine eigene Kompetenz besaß. Und wenn man keine eigene Kompetenz hat, dann muss man sie einkaufen. Aber das Ziel muss natürlich sein, so schnell wie möglich diese eigene Kompetenz dann aufzubauen, um wieder unabhängig zu werden von den privaten Beratern. Und das ist bisher offensichtlich noch nicht in ausreichender Weise gelungen.
Man gehe in Sachen Personalgewinnung und Qualifizierung des Personals bereits vielfältige neue Wege. Es wäre jedoch unverantwortbar, einfach abzuwarten, so ein Sprecher des Verteidigungsministeriums heute. Deshalb also der Einsatz externer Berater. Die Opposition widerspricht vehement. Die Hausleitung habe jegliches Augenmaß verloren, so urteilt Tobias Lindner, Verteidigungs- und Haushaltspolitiker von den Grünen, über die Ministeriumsspitze. Es liege nun an Annegret Kramp-Karrenbauer, endlich umzusteuern und den massiven Einsatz von Beratern deutlich einzudämmen. Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linkspartei, sieht es ähnlich.
Es ist schon ein absolutes Missverhältnis, wenn das Verteidigungsministerium allein 155 Millionen ausgibt und alle anderen Ministerien zusammen 178 Millionen. Da ist offensichtlich etwas schief und deswegen muss hier gehandelt werden. Es darf nicht so weitergehen, wie es im ersten Halbjahr diesen Jahres offensichtlich unter der Hoheit von Frau von der Leyen gelaufen ist.
Die Praxis externer Berater im Verteidigungsministerium wird seit Monaten in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss erörtert. Vergaberechtsverstöße, Vetternwirtschaft und wachsende Abhängigkeit von Beratern, diese Stichworte werden auch in der zweiten Jahreshälfte im Ausschuss eine Rolle spielen. Doch externe Beratung findet nicht nur im Verteidigungsministerium statt. Auf Platz 2 der Rangliste nach Kosten liegt das Innenministerium mit 78 Millionen Euro. Setzt man diese Kosten ins Verhältnis zum Gesamthaushalt des Ministeriums, ist der Anteil für Beraterkosten im Hause Seehofer sogar deutlich höher als im Bereich Verteidigung.
Neuer Streit also um Beraterhonorare in Berliner Ministerien. Klaus Remme berichtete, dass in Deutschland zu viele Kinder nicht richtig geimpft sind. Das bemängeln Gesundheitsexperten immer wieder. Aber die Zahl der geimpften Kinder ist möglicherweise noch niedriger als bislang angenommen. Vor allem bei der Impfung gegen Masern gibt es offenbar eine riesige Lücke. Das belegen aktuelle Zahlen, die wir heute aus Berlin bekommen haben. Gudula Geuter hat die Details.
Die Fachleute der Barmer Ersatzkasse gehen davon aus, dass die Impflücken bei Kleinkindern größer sind als bisher bekannt. Der Vorstandschef der Kasse, Christoph Straub, präsentierte die Zahlen aus dem sogenannten Arzneimittelreport.
So wurde bei den Kindern im Einschulungsalter im Jahr 2017 bei keiner der 13 wichtigsten Infektionskrankheiten ein Durchimpfungsgrad von 90% erreicht.
Damit ein sogenannter Herdenschutz eintritt, müssten aber 95% der Bevölkerung immunisiert sein. Dann wären auch Säuglinge geschützt, die noch nicht geimpft werden können, oder Patienten, die Medikamente nehmen müssen, die das Immunsystem unterdrücken. Und
mit den Impfquoten, die wir heute erreichen, ist es unmöglich, Krankheiten auszurotten.
Zu den Krankheiten, gegen die nach den Empfehlungen geimpft werden sollte, gehören Infektionskrankheiten wie Mumps oder Röteln. Und die Masern.
Nach den Analysen, die wir vorgenommen haben, war in Deutschland bei den im Jahr 2015 geborenen Kindern weit mehr als jedes fünfte nicht oder unvollständig gegen Masern geimpft. Im Jahr 2017 waren damit hochgerechnet auf der Basis des Reports bundesweit knapp 166.000 Zweijährige ohne vollständigen Masernimpfschutz.
Bei 6-jährigen Kindern, die 2011 geboren wurden, kommt die Barmer Studie auf eine Impfquote von knapp 89%. Das liegt unter dem Wert von rund 97% für die erste, 93% für die zweite Impfung, die das Robert-Koch-Institut nennt. Dass diese Zahlen zu hoch sind, hatte allerdings auch das Institut immer angegeben. Denn dort arbeitet man mit den Impfbüchern, die Schulanfänger vorlegen. Und nicht alle legen ein solches Buch vor, sei es, weil sie es vergessen haben oder weil sie nicht geimpft sind. Insofern sind die neuen Angaben für die Masern vielleicht nicht ganz überraschend, aber exakter als vorher bekannte. Mitte Juli hat das Bundeskabinett ein Gesetz auf den Weg gebracht, das zum Beispiel als Voraussetzung für den Kita-Besuch die Masernimpfung vorschreibt. Straub hält das für sinnvoll.
Wir brauchen aber, um einen Schutz in der Bevölkerung zu erreichen, mehr als diese Verpflichtung. Wir brauchen auch Informationen. Wir haben eine Umfrage gemacht. Jeder Fünfte ist nicht sicher, ob er gegen alles geimpft ist, ob sein Impfschutz ausreicht, ob die Intervalle korrekt waren.
Daniel Grant, Mitautor der Studie und Chefarzt am Klinikum Saarbrücken, betonte:
Impfschutz betrifft nicht nur Masern, Impfschutz betrifft nicht nur die Kinder bis zu 2 Jahren, sondern Impfschutz ist ein Thema, das begleitet alle durch das Leben.
In höherem Alter werden die Impfquoten deutlich schlechter. Impfungen, betonte Christoph Straub, würden hier seltener wahrgenommen. Nur knapp ein Drittel der 30- bis 40-Jährigen hat demnach einen vollständigen Impfschutz gegen Masern. Von der Immunisierung durch Krankheit, etwa durch Masernpartys, riet Straub scharf ab. Untersucht wurde auch, wie viele Kinder gar keine der 13 empfohlenen Impfungen haben. Im Bundesschnitt sind es etwa 3%, mit deutlichen regionalen Unterschieden. Bayern steht hier vergleichsweise schlecht, Brandenburg gut da.
Gudula Geuter aus Berlin. Da scheint sich etwas zu verschieben in Deutschland. Immer häufiger haben wir ja in den letzten Monaten davon gehört, dass die Lebensverhältnisse bei uns extrem unterschiedlich sind, dass sich bestimmte Regionen in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln. Die einen boomen, die anderen verarmen regelrecht. Das Institut der deutschen Wirtschaft schlägt jetzt heute Alarm. Zahlreiche Regionen könnten den Anschluss verlieren. Sie sind abgehängt, heißt es. Johannes Kuhn.
Gut ein Fünftel der deutschen Regionen steht vor großen Zukunftsproblemen. Doch das Gefälle Stadt und Land, Ost und West. In ihrer Studie kommen die Forscher des Instituts der deutschen Wirtschaft zu dem Ergebnis, dass es ganz so einfach nicht ist. IW-Direktor Michael Hüter.
Wirtschaftlich liegt der Westen hinten. Und das ist das eigentlich Überraschende. Wenn man sich unter rein wirtschaftlichen Indikatoren die Regionen anschaut, dann sind es 3 städtisch geprägte Raumordnungsregionen, nämlich Duisburg-Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven, die hier auffallen. Das hat vor allen Dingen zu tun mit der Arbeitslosigkeit und in diesen Regionen natürlich mit einer Geschichte eines nie wirklich richtig bewältigten Strukturwandels.
Strukturschwache Regionen haben die Kölner Forscher auch bei der Demografie identifiziert. In Teilen des Ostens, von Oberlausitz-Niederschlesien über Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg bis nach Ost- und Südthüringen fehlen junge Menschen. Ein Trend, der sich zuletzt verschärft hat. Und bei der Infrastruktur diagnostiziert das IW an unterschiedlichsten Flecken Deutschlands Probleme. Trier, die Ruhrregion Emscher-Lippe und die Westpfalz sind hochverschuldet. In Altmarkt, Magdeburg und Halle-Saale ist das Internet besonders schlecht ausgebaut. Das IW sieht entsprechend akuten Handlungsbedarf und fordert mehr finanzielle Spielräume für die Kommunen. Zum Beispiel durch Entschuldungsprogramme, wie sie Hessen, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen in der Vergangenheit bereits auflegten. Die schwarze Null, sagt Hüter, sei ein erotisches Symbol der Finanzpolitik geworden. In der Verfassung allerdings stehe sie nicht.
Insofern muss man sich in der schwarzen Null orientieren, auch wenn die immer hier an diesen Plätzen wieder vorgetragen wird, sondern an der Frage, was ist heute geboten in einem Zinsumfeld, das negativ ist und das die Geschäftsgrundlage der Schuldenbremse in Frage stellt oder zumindest neu justiert. Öffnen der Schuldenbremse in einem Sondervermögen für Klima, Infrastruktur und Innovation, das wäre meine Vision.
Welche strukturschwachen Regionen wie gefördert werden sollen, darüber gibt es unter Ökonomen durchaus unterschiedliche Ansichten. Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle, hält Investitionen für notwendig. Aber die Überalterung ländlicher Ostregionen könne die Politik nicht korrigieren. Qualifizierte Zuwanderer ziehe es weiterhin in die Städte, höhere Geburtenraten wirkten erst nach Jahrzehnten.
Sie sehen ja da einfach das Ergebnis von großen global operierenden Trends. Und die Demografie bedeutet eben, dass in einigen Regionen 30-40% weniger Menschen leben werden. Das können Sie heute auch nicht wirklich verändern. Und ich sehe ganz ehrlich gesagt nicht die Strategie, wie man diese Trends aufhalten kann.
Bestimmte Landstriche aufzugeben, ist aus Sicht des IW keine Option. Die Ausgangslage in Deutschland sei gar nicht so schlecht. Die Spaltung der Gesellschaft habe noch nicht das Ausmaß wie in den USA, Großbritannien oder Frankreich erreicht. Die Gefahr aber wachse, wenn Regionen weiter den Anschluss verlieren.
Johannes Kuhn berichtete. Was hätte Willy Brandt dazu gesagt? Der frühere Bundeskanzler war sein gesamtes politisches Leben lang Sozialdemokrat. Und jetzt macht ausgerechnet die AfD mit einem alten Willy Brandt-Slogan Wahlkampf. Das Ganze in Brandenburg. Dort wird in 3 Wochen ein neuer Landtag gewählt. Viele SPD-Politiker sehen das Plakat als besonders perfide Provokation der Rechtspopulisten. Frank Capellan erklärt das alles genau.
In der Brandenburger SPD wird über die passende Reaktion noch beraten. Plakate sind im Gespräch, die darauf zielen, dass die Sozialdemokraten natürlich das Original sind. wenn es um das Vermächtnis ihres erfolgreichsten Kanzlers geht. So wie die AfD in Bayern mit Franz Josef Strauß warb, versucht sie es in Brandenburg nun mit Willy Brandt, dessen Slogan »Mehr Demokratie wagen« steht unter seinem Foto auf einem Plakat der AfD. Es ist der bisherige Höhepunkt einer Kampagne, mit der sich die Alternative für Deutschland als Ostpartei gibt. »Vollende die Wende«, heißt es da. Von der blauen Revolution ist die Rede. Für Spitzenkandidat Andreas Kalbitz alles folgerichtig, der 46-jährige gebürtige Münchner in der ARD.
Wir reden über Rentenangleichung Ost-West, die 30 Jahre nach der Wende noch nicht vollzogen ist. Wir reden über ein unterschiedliches Lohnniveau. Wir reden über die Verengung des Sagbaren, also die Einschränkung von Meinungsfreiheit. Und deshalb passt das, dass man sagt, diese Erwartungen, die wollen wir auch politisch erfüllen. Und deshalb ist es die Wende 2.0.
Der brandenburgische AfD-Chef gilt als extremer Rechtsaußen, der im Vorstand eines NPD-nahen Kulturvereines war und an einem Film über Adolf Hitler mitwirkte, den Historiker als Verherrlichung des Nationalsozialismus werten. Sozialdemokrat Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes, hält es für besonders perfide, dass sich ein Politiker mit dieser Vorgeschichte nun auf die Bürgerrechtsbewegung in der DDR beruft.
Zunächst mal ist es für mich schon schwer gewöhnungsbedürftig, dass der Spitzenkandidat, der erst vor wenigen Jahren aus München hierher gezogen ist, der zur Zeit, als ich gegen Honecker und Co. demonstriert habe in Berlin, hinterm warmen Ofen irgendwo im Westen gesessen hat, dass der jetzt hier den Menschen was von der Wende erzählt, die er überhaupt nicht miterlebt hat.
In seiner berühmten Mehr-Demokratie-Wagen-Rede machte sich Willy Brandt 1969 auch gegen Extremismus stark. Er hätte für Rechtspopulisten nur eines übrig gehabt, abgrundtiefe Verachtung, twittert heute Außenminister Heiko Maas. Unsäglich, dass die AfD das Erbe von Willy Brandt benutzt und beschmutzt, meint Manuela Schwesig, derzeit kommissarische SPD-Vorsitzende. Kritisch verweisen manche Genossen aber auch auf die Rolle der Linkspartei im Osten. Die habe sich nach der Wende das Kümmerer-Image zugelegt, sich als SED-Nachfolgepartei von der Partei der Unterdrücker zum Anwalt der Unterdrückten gewandelt. Jetzt ist es die AfD, die mit ihrer Wendekampagne daran anknüpft. Doch der Kampf gegen die Populisten könnte auch SPD und Linke gerade wieder näher bringen. Malu Dreyer, Regierungschefin in Rheinland-Pfalz, wirbt offen für ein Linksbündnis nach der nächsten Bundestagswahl. Sollte es eine Mehrheit links von der Union geben, müssen wir das Gemeinsame suchen und das Trennende analysieren. Stefan Liebig, Außenpolitiker der Linkspartei im Bundestag, hat schon vor geraumer Zeit wieder das Gespräch mit Kollegen von SPD und Grünen gesucht. Es sei einiges in Bewegung geraten, erklärte er gegenüber unserem Sender.
Weil die Polarisierung, die die AfD in unser Land getragen hat, auch zu einer Mobilisierung auf der linken Seite geführt hat. Es kommt hinzu, dass die Schlachten nicht mehr die sind von früher. Also wir sind nicht mehr irgendwie, weiß ich nicht, die SPD und die Linkspartei, die sich über Gerhard Schröders Agenda 2010 unterhalten. Das ist jetzt alles eine Weile her.
Die Grünen allerdings sind derzeit der stärkste der drei potenziellen Partner. Und sie liebäugeln ganz eindeutig mit einer Koalition mit Union und FDP.
Frank Capellan berichtete. Und wir gehen noch einmal ins Ausland. Die USA stehen nach wie vor unter Schock nach den schweren Anschlägen von El Paso und Dayton am Wochenende. Gestern hat nun Präsident Trump die beiden Städte besucht, aber beruhigend, haltgebend, friedenstiftend, das waren diese Stippvisiten mit Sicherheit nicht. Sie haben eher ein weiteres Mal gezeigt, wie tief zerstritten die US-Gesellschaft inzwischen ist. Sebastian Hesse berichtet aus Washington.
Es sollte ein Tag der Trauer werden, des stillen Gedenkens, der heilenden Wunden. Entsprechend hatte das Weiße Haus auch keinen öffentlichen Auftritt des Präsidenten vorgesehen. Doch im Anschluss an seinen Besuch in einem Krankenhaus in El Paso bei verletzten Opfern des Todesschützen rangen die Reporter Trump doch ein paar Worte ab.
The love, the respect for the office of the presidency. I wish you could have been in there to see it. I wish you could have been in there.
Diese Liebe und dieser Respekt für das Amt des amerikanischen Präsidenten, schwärmte Trump. Ich wünschte, sie hätten das miterleben können. Auf so eine typische Trump-Bemerkung hatten seine Gegner den ganzen Tag schon gelauert. Ihre Lesart, die Liebe und der Respekt, die ihm entgegengebracht wurden, waren Trump wichtiger als das Wohlbefinden der Opfer. Hinzu kam, dass Trump in El Paso gegen seine Gastgeber in Dayton, Ohio, austeilte, dem Schauplatz der zweiten Schießerei vom Wochenende, den er am Vormittag besucht hatte. Daytons Bürgermeisterin Nan Whaley hatte es gewagt, bei Trump schärfere Waffengesetze anzumahnen. Dass er sie dafür anfeinden würde, sagte Whaley, habe sie nicht überrascht.
I've known and watched President Trump's Twitter feed for a while. He is a bully and a coward.
Ich kenne ja Trumps Tweets, sagt sie. Trump ist ein Rüpel und ein Feigling. Aber im Namen der Bürger von Dayton musste ich das Thema Waffengesetze ansprechen. Dass Trump sich nicht zurückhalten konnte, das mochten auch seine Parteigänger nicht schönreden. Hier der ehemalige Senator von Pennsylvania, Rick Santorum. Ich stimme ja zu, dass ich das nicht gemacht hätte, räumte Santorum ein, aber man kenne ja den Präsidenten. Wenn der sich angegriffen fühlt, hält er dagegen. Das galt auch für Joe Biden, den derzeit aussichtsreichsten der demokratischen Präsidentschaftskandidaten. Der hatte am Vormittag gegen Trump ausgeteilt.
How far is from Trump saying this is an invasion to the shooter in El Paso declaring?
Wie weit entfernt vom Attentäter von El Paso ist Trump, wenn auch er von einer hispanischen Invasion spricht, so Bidens rhetorische Frage. Trump konterte mit einem giftigen Tweet. In El Paso jedenfalls haben viele den hohen Besuch aus Washington einfach ignoriert und eigene Gedenkveranstaltungen abgehalten, wie die demokratische Kongressabgeordnete Veronica Escobar. Wenn es ohnehin keine Gelegenheit für ein Gespräch gibt, dann will ich nicht einfach Statistin sein, meint sie. Und das Fazit des Regierungspräsidenten von El Paso, David Stout, lautet: Die Stadt trägt noch Trauer. Die meisten Einwohner waren nicht glücklich, dass Trump hier war.
This community is in pain still, and I think the vast majority of the folks were not happy that he was here.
Der Bericht von Sebastian Hesse. In der Kaschmir-Region zwischen Indien und Pakistan herrscht seit Anfang der Woche Ausnahmezustand. Alles, weil die Regierung in Indien den Sonderstatus für den von ihr kontrollierten Teil aufgehoben hat und jetzt mit Unruhen rechnet. Premierminister Modi hat jetzt am Nachmittag zum ersten Mal öffentlich dazu Stellung genommen und erklärt, wie er die Zukunft in Kaschmir sieht. Silke Dietrich hat das verfolgt.
Eine neue Ära sei angebrochen für die Menschen in Kaschmir, sagte Narendra Modi heute in seiner Rede an die Nation.
Artikel 370.
Dieser Sonderstatus für Kaschmir hat die Zukunft unserer Kinder zerstört und hat niemandem etwas gebracht. Im Gegenteil, er hat zu Terrorismus geführt, zu Aufständen und zur Korruption. Mehr als 40.000 unschuldige Menschen sind in den letzten 3 Jahrzehnten hier ums Leben gekommen. Aber nun wird die Zukunft in Kaschmir sicher sein. Premierminister Modi schaut positiv in die Zukunft. Die Gegenwart sieht für die Menschen in Kaschmir derzeit allerdings ganz anders aus. Mehr als 500 Menschen, darunter auch Universitätsprofessoren und Geschäftsleute, sind inhaftiert worden. Die Menschen in Kaschmir sind nun schon den 4. Tag in Folge fast komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Nur im Notfall dürften sie die Häuser verlassen. Polizisten und Soldaten würden jeden Einzelnen auf der Straße aufhalten, sagt Mirash Ahmed aus der Stadt Srinagar. Kaum jemand traut sich auf die Straße, sagt er. Das ist mehr als eine Sperrstunde. Die Leute werden zu Hause gefangen gehalten. Ich glaube, die Situation hier wird immer schlechter. Es fühlt sich an, als wären wir kurz davor, dass Kaschmir brennt. Was immer die indische Regierung für uns getan hat, für uns kam nie etwas Gutes dabei heraus. Auf Dauer wird die indische Regierung den Ausnahmezustand in der Region Kaschmir nicht aufrechterhalten können. Viele befürchten, dass die Kaschmiris ihrem Zorn dann freien Lauf lassen könnten. Die rosige Zukunft, die Premierminister Modi für die Region vorhersagt, sehen Südasien-Experten wie Britta Petersen eher düster. Sie arbeitet in Neu-Delhi für die indische Denkfabrik ORF.
Die indische Armee ist zwar stark genug, aber nirgendwo auf der Welt kann eine Armee Terrorangriffe verhindern. Ist das jederzeit möglich? Also die Gefahr, dass tatsächlich Kaschmir zu einem Dauerkonflikt eskaliert, ist meines Erachtens sehr groß.
Jeder Schritt in Kaschmir löst auch eine Kettenreaktion zwischen Indien und Pakistan aus. Die Pakistaner halten den Schritt, dass Indien den Sonderstatus für Kaschmir gestrichen hat und aus dem Bundesstaat nun ein Unionsgebiet macht, für illegal. Viele hatten auch über einen möglichen Krieg zwischen Indien und Delhi spekuliert. Aber der pakistanische Außenminister Qureshi hat heute deeskaliert. Seine Regierung erwäge keine militärischen Optionen, sondern nur politische und rechtliche Möglichkeiten, gegen die Entscheidung von Indien vorzugehen. Pakistan werde sich bald an den UN-Sicherheitsrat wenden und würde auch eine Vermittlung etwa der Europäischen Union in dem Konflikt begrüßen.
Silke Dietrich berichtete aus der indischen Hauptstadt. Das waren die Informationen am Abend. Im Studio war Tobias Armbruster.